Heute ist Montag, der 4.8. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute darüber, wie viel wir denn jetzt eigentlich arbeiten sollen, wenn es nach der Bundesregierung geht. Ja, und was eigentlich gegen so eine 4-Tage-Woche spricht und vielleicht eher was viel mehr dafür spricht. Dann schauen wir nach Gaza, sprechen über die Videos, auf denen man israelische Geiseln sieht und ob ein Staat Palästina kommen könnte. Und dann gibt's noch die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen diese Woche mal damit, dass wir einen Blick in den Koalitionsvertrag von Union und SPD werfen. Denn da geht es um die Arbeitswelt. Das ist ein Thema, das gerade immer wieder hochkocht. Ja, und im Koalitionsvertrag steht, die Arbeitswelt, die sei im Wandel. Im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie wolle man die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Die Koalition begründet diese Pläne mit dem Wunsch der Beschäftigten und Unternehmen nach mehr Flexibilität und mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit der Reform könnten so dann tägliche Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden und 15 Minuten ermöglicht werden. Und das ist was ganz schön Neues. Und Friedrich Merz hat es Mitte Mai auch auf dem CDU-Wirtschaftstag ganz gut zusammengefasst, auf jeden Fall aus seiner Sicht. Zitat: Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können. Diese Debatte führen wir wirklich schon seit Jahren. Ich erinnere mich an so viele Punkte. Das könnte auch daran liegen, dass ich meine eigene Masterarbeit auch über Arbeitszeitgesetze geschrieben habe und was das politisch eigentlich alles bedeutet. Vielleicht bin ich so ein bisschen vorbelastet dann auch bei diesem Thema, weil ich das Gefühl habe, wir drehen uns im Kreis. Wir reden immer wieder über das Gleiche. Aber jetzt gibt es auch ein paar Äußerungen dazu, die ich euch nicht vorenthalten möchte und die vielleicht auch für euch wichtig sind, um das besser zu verstehen oder vielleicht in dem nächsten Gespräch in der Kaffeepause mit Kolleginnen darüber zu sprechen. Es haben sich nämlich jetzt Sozialpartner gemeldet. Der Dialog zur konkreten Ausgestaltung, den hat Friedrich Merz angestoßen, und so haben Sozialpartner eben auch was gesagt. Zum Beispiel der Gewerkschaftsvorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, Michael Vasiliades, der stellt sich gegen eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. Der kündigt zudem mögliche rechtliche Schritte auch an und sagt, zur Not werden wir die Frage der Flexibilisierung der Arbeitszeit vor deutsche und europäische Gerichte bringen. Nach seiner Meinung ist es nämlich in der Industrie so, dass es dort schon so viele Möglichkeiten gibt, den eigenen Arbeitstag flexibler zu gestalten, dass das alles irgendwie schon ausgereizt wäre. Zitat: Da, wo Tarifverträge gelten, hätte eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes gar keine Auswirkung, weil der jeweilige Tarifvertrag gilt. Aber der Druck auf Arbeitgeber würde steigen und es hätte auch dramatische Folgen nach ihm für die Beschäftigten, die keinen Schutz durch einen Tarifvertrag haben. Das würde die Arbeitnehmerschaft spalten, denn die müssten sich dann an andere Regeln halten. Und er hatte noch einen dritten Punkt. Zitat: Wir werden das in den Berufsgenossenschaften thematisieren. Wir wissen aus Studien, dass ab der 8. Stunde Arbeitszeit das Unfallrisiko steigt. Das ist etwa bei Anlagen in der Chemieindustrie keine gute Idee. Das andere ist dann eben auch der Gesundheitsschutz. Ja, und vielleicht schauen wir uns noch mal an, was eigentlich im Arbeitszeitgesetz steht. Da steht, dass die tägliche Arbeitszeit von ArbeitnehmerInnen 8 Stunden nicht überschreiten darf. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sie auf bis zu 10 Stunden verlängert werden. Aber dann braucht es eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden. Da gibt es auch noch eine Verkürzung auf 10 Stunden unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus oder in der Gastro arbeitet. Aber das sind die Regelungen, die gerade eigentlich gelten. Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der hatte eine schnelle Reform des Arbeitszeitgesetzes gefordert. Zitat: Eine wöchentliche Höchstarbeitszeit passt besser in das Zeitalter der Digitalisierung als die strikte tägliche Höchstarbeitszeit. Wir brauchen das in Deutschland jetzt endlich auch. Ihr seht also, es ist wieder interessant zu sehen, aus welchen verschiedenen Perspektiven hier argumentiert wird. Schauen wir doch mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Vor allem zu dem Zitat, das ich eben hatte zu Friedrich Merz, wo er gesagt hat, 4-Tage-Woche können wir nicht gebrauchen. Professor Enzo Weber, der forscht am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu Arbeitszeitmodellen, und der hat der Tagesschau ein Interview zu diesem Thema gegeben. Und er sagt, er kennt die erbittert geführte Debatte über die 4-Tage-Woche. Zitat: Da geht es ja im Wesentlichen darum, ob wir in 4 Tagen die gleiche Leistung erbringen können, weil wir vielleicht in der langen 5-Tage-Woche zu viel haben liegen lassen. Und da sind die arbeitswissenschaftlichen Ergebnisse so, dass tatsächlich die Leistung sinkt, wenn man überlang arbeitet. Überlang arbeitet bedeutet, dass man in der 5-Tage-Woche mit 38,5 Stunden sitzt, aber mehr als 40 Stunden arbeitet pro Woche. In solchen Fällen kann eine Reduzierung auf weniger Arbeitstage pro Woche die Leistungsfähigkeit erhöhen. Zitat, wenn man sehr lange, also überlange Arbeitszeiten reduziert, dann geht es den Menschen dadurch eindeutig besser. Auch in den Studien zur 4-Tage-Woche wird öfters festgestellt, dass zum Beispiel der Krankenstand schon ein Stück weit gesunken ist. Das sind durchaus ermutigende Ergebnisse. Und das finde ich auch und er fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und diesen Satz, den können wir uns eigentlich alle mal hinter die Ohren schreiben, vor allem die PolitikerInnen. Zitat. Aufgabe von Politik ist es nicht, den Menschen Ansagen zu machen, wie lange sie arbeiten sollen, weder länger noch kürzer, sondern Aufgabe von Politik ist es, Hürden aus dem Weg zu räumen, gute Anreize zu bieten, eine gute Unterstützung zu bieten und dann sollen Menschen ihre Wahl selbstständig treffen. Und damit wäre dann doch hoffentlich endlich mal alles gesagt. Bei dieser leidvollen Debatte wäre schön, wenn es die Richtigen hören würden.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute zwei richtig gute Tipps für euch. Und zwar möchte ich euch zwei Produkte vorstellen, die bei mir wirklich einen Unterschied gemacht haben. Und zwar, passt auf, in meiner Waschroutine, also bei meiner Kleidung. Ich mache ja zurzeit etwas mehr Sport als sonst. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, nicht nur bei Sportkleidung oder auch bei anderer Wäsche, dass die manchmal einfach nicht so frisch riecht, obwohl sie ja eigentlich gewaschen ist. Und ich habe einen Gamechanger dafür gefunden. Und zwar ist das das Hygiene-Silbertuch von HK. Das gebt ihr einfach mit in die Waschtrommel rein und das entfernt dann Bakterien und schlechte Gerüche schon ab 20 Grad. Ganz ohne, dass ihr das heiß waschen müsst oder dass es aggressive Chemie gibt und es gibt auch keinen extra Aufwand. In dem Tuch sind nämlich Silberionen, die Bakterien in der Kleidung abtöten und dann verhindern, dass die sich auch neu festsetzen. Das wirkt wirklich bei jeder Wäsche wieder und hält dann bis zu 150 Waschgänge. Spart Energie, schont die Fasern, ja, und sorgt eben für hygienisch saubere Wäsche. Und wo wir schon beim Thema Sport sind, da gibt es noch einen HK-Liebling von mir. Und zwar, extra für Funktionstextilien wurde von HK ein Sportwaschmittel entwickelt. Also damit kann man alles waschen, was atmungsaktiv, elastisch oder wasserabweisend ist. Andere Waschmittel können vielleicht Rückstände hinterlassen, die die Kleidung auf Dauer beschädigen. Und das HK-Sportwaschmittel, das schützt die Fasern und erhält die Eigenschaften. Ganz ohne, dass es einen Weichspüler gibt, aber eben mit einem hautfreundlichen, frischen Duft. Ja, und das alles zusammen steht dann auch für den HK-Effekt. Sauberkeit, die sich wirklich gut anfühlt, weil wir wissen, dass die Produkte wirksam, hautfreundlich und nachhaltig sind. Keine aggressiven oder allergieauslösenden Stoffe, sondern Reinigung mit einem wirklich guten Gefühl. Wenn ihr diesen tollen HK-Effekt jetzt vielleicht selbst erleben wollt, dann schaut doch mal auf hk.com vorbei. Dort bekommt ihr mit meinem Code INFORMANTIN15 15% Rabatt auf das komplette Sortiment, auch auf reduzierte Produkte. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen am Wochenende. Videos, die in Israel für Entsetzen gesorgt haben, aber auch überall bei uns. In den vergangenen Tagen hat die palästinensische Terrororganisation Hamas Videos veröffentlicht, auf denen man israelische Geiseln sieht. Die Geiseln sind stark abgemagert. Zum Teil waren die Aufnahmen zusammengeschnitten mit Bildern hungernder Palästinenser in Gaza. Angehörige der Geiseln hatten in Israel jetzt zugestimmt, dass einzelne Standbilder aus den Videos weiter verbreitet werden. Eine der Geiseln ist der 24-jährige Eviata David. Die Familie wirft der Hamas jetzt vor, dass sie extra keine Nahrung gegeben haben zu Propagandazwecken, damit genau solche Bilder dabei herauskommen. In einer Erklärung haben sie dann gesagt, Zitat, die Hamas benutzt unseren Sohn als lebendes Versuchsobjekt in einer abscheulichen Hungerkampagne. David war während des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 zusammen mit einem Freund vom Nova Musikfestival im Süden Israels in den Gazastreifen verschleppt worden. Und in dem Video erzählt er dann, an welchen Tagen im Juli er nur Bohnen oder Linsen oder gar nichts zu essen bekommen habe. Manchmal seien es 2 oder 3 Tage in Folge gewesen, an denen er überhaupt keine Nahrung bekam. Und am Ende des Clips gibt es dann eine Textbotschaft, Zitat, nur ein Waffenruheabkommen bringt sie zurück. Gemeint sind damit die Geiseln. Davids Familie fordert jetzt, dass die Hilfsgüter, die derzeit wieder in den Gazastreifen gelangen, auch ihren Sohn erreichen müssten. Zitat, wir rufen die israelische Regierung, das israelische Volk, die Länder der Welt und den Präsidenten der USA auf, alles Mögliche zu tun, um Eviata vor dem Tod zu bewahren und mit allen erforderlichen Mitteln sicherzustellen, dass er schnell Essen und medizinische Versorgung erhält. Die andere Geisel, die man in dem Video sieht, ist der deutsch-israeli Rom Braslavski. Er gehörte zum Sicherheitspersonal des Nova Festivals und sein Cousin Adam Hayai, der sagt, er habe das Video nur einmal anschauen können und es würde seine Albträume verschlimmern. Die Familie könne die Situation nicht länger aushalten, die Geiseln müssten nach Hause geholt werden. Hayai hat auch auf einer Demonstration in Tel Aviv gesprochen, wo Angehörige und Unterstützer wie jeden Samstag auf das Schicksal der Geisel aufmerksam machen. 60.000 Menschen sollen da gewesen sein. Und diesmal versammelten sich die Teilnehmer hinter einer Stacheldrahtinstallation, denn die Aufnahmen der Geiseln hatten viele Israelis an die Bilder befreiter Häftlinge aus deutschen Konzentrationslagern im Zweiten Weltkrieg erinnert. Einaf Zangauka, die Mutter eines entführten Mannes mit amerikanischer und israelischer Staatsangehörigkeit, sagt: Unsere Kinder erleben einen Holocaust. Sie werden nicht mehr lange überleben. Es ist an der Zeit, das Einzige zu tun, was alle Geiseln zurückbringen kann, ein umfassendes Abkommen auf den Tisch zu legen, das den Krieg beendet. Ja, nach offiziellen Angaben befinden sich noch 50 Geiseln im Gazastreifen, von denen mindestens 20 am Leben sein sollen. Ja, und diese Waffenruhe ist auch wieder Thema gewesen, denn laut Medienberichten hatte der US-Sondergesandte Steve Witkoff bei einem Treffen mit Angehörigen von Hamas-Geiseln gesagt, die Hamas sei nach eigenen Aussagen zur Entmilitarisierung bereit. Zitat: Wir stehen kurz vor dem Ende dieses Krieges. Wir haben einen Plan, den Krieg zu beenden und alle nach Hause zu bringen. Weitere Informationen gibt es dazu aber nicht. Die USA und andere Staaten, die versuchen jetzt ja schon immer mal wieder, ein Abkommen durch indirekte Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel zu erreichen. Die Äußerungen, die wir hier gehört haben vom Sondergesandten, das legen manche so aus, als sei es ein Eingeständnis, dass die monatelangen Bemühungen, irgendwie diese Geiseln freilassen zu können, gescheitert seien. Das schreiben auf jeden Fall viele US-Nachrichtendienste. Ja, bisher ging es ja immer um eine Waffenruhe und die stufenweise Freilassung der Geiseln. Jetzt sagt US-Präsident Donald Trump aber, dass es einen umfassenden Deal geben soll, der den Krieg beende und alle verbleibenden Geiseln auf einmal zurückbringe. Ja, und die Terrororganisation Hamas hat auf Äußerungen des US-Sondergesandten Steve Witkoff dann auch reagiert. Und sie sagen, sie sind grundsätzlich bereit, ihre Waffen niederzulegen. Und in der Erklärung knüpfen sie dies dann an die Bedingung, dass es einen unabhängigen Palästinenserstaat geben soll. Der bewaffnete Widerstand könne nur durch die vollständige Wiederherstellung unserer nationalen Rechte aufgegeben werden, zu denen in erster Linie die Errichtung eines unabhängigen, völlig souveränen palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt gehört. Die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit sie tatsächlich dazu bereit sind, als Terrororganisation sich entwaffnen zu lassen, oder ob das in erster Linie einfach nur Propaganda ist, das ist natürlich hier unklar. Aber der Druck wächst auf Israel, vor allem wegen des Vorgehens im Gazastreifen, wegen der Hungersnot, die dort herrscht bei den Menschen, ausgelöst durch das Handeln der israelischen Regierung und alles, was in diesem Krieg gerade passiert. Mehrere europäische Staaten und auch Kanada sprachen zuletzt ja offen über eine mögliche Anerkennung eines palästinensischen Staates. Frankreich will diesen Schritt im September gehen, Großbritannien erwägt das auch. Deutschland hält sich noch zurück, aber es könnte eine spätere Anerkennung geben. Es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen worden. Fast 150 Staaten weltweit erkennen Palästina an, darunter Spanien, Irland, Norwegen, Polen, Brasilien, China, Russland. Ja, beides Vetomächte im UN-Sicherheitsrat. Es gibt immer wieder diese Überlegungen zu einem palästinensischen Staat. Das ist ein großer Schritt hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Natürlich immer mit der Forderung verbunden, dass die Hamas entwaffnet wird. Auch mehrere einflussreiche arabische Staaten, darunter die zwischen Israel und der Hamas vermittelnden Länder Ägypten und Katar, sowie die Arabische Liga und die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland, stellten sich hinter diese Forderung. Wir brauchen sie, die Good News. Sie sind kurz, sie sind super, sie sind einfach so, dass wir alle ein gutes Gefühl haben können. 260.000 Menschen waren am Wochenende auf dem CSD in Hamburg. Und das ist richtig, richtig viel. Eine 250.000 Menschen. Die Veranstalter der Demonstration zum Christopher Street Day, der Verein Hamburg Pride, die waren total überwältigt von der Resonanz und dem Zulauf und haben gesagt, Zitat: Das war die größte CSD-Demo der Hamburger Stadtgeschichte. Wir sind unglaublich stolz, dass wir heute so ein kraftvolles Zeichen für queere Sichtbarkeit setzen konnten und fühlen uns getragen von der Hamburger Stadtgesellschaft. Das macht einen doch richtig glücklich. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.